Chancha via Circuito mit dem aktuellen Song Hardiness. Welche Spur dieser in der Popmusik hinterlassen wird, das wird wohl erst die Zeit zeigen und die Geschichtsschreibung. Die Popkultur in all ihrer Breite jedenfalls ist immer mehr ein Gegenstand der historischen Forschung. Der massenhafte Vertrieb von Tonträgern, das Aufkommen von Star, Rummel und Fantum, die unterschiedlichen Subkulturen im Laufe der Jahrzehnte und ihre Wirkung auf die Gesellschaft. Früher galt die Popkultur und ihre Forschung als etwas Triviales. Heute kommt sie aus der Nische heraus und surft auf einer großen Welle der Aufmerksamkeit. Bodo Mrozek, Journalist, Buchautor und Doktorand an der FU Berlin und am Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam. Wird die Popgeschichte jetzt auch selbst Pop?
Nein, das wird sie, glaube ich, nicht, jedenfalls nicht so schnell. Und unser Anliegen wäre das nicht. Uns geht es jetzt nicht darum, die Wissenschaft irgendwie zu verpoppen. Ich meine, solche Formate entwickeln sich inzwischen ja auch auf YouTube oder mit Science Slams oder so. Aber uns geht es eigentlich darum, mit ganz normalem wissenschaftlichen Instrumentarium, aber vielleicht auch mit neuem Instrumentarium, die Popkultur selbst als einen Gegenstand wissenschaftlicher und in dem Fall geschichtswissenschaftlicher Forschung zu etablieren.
Genau, denn Sie haben kürzlich mit Alexa Geisthöfel und Jürgen Daniel zwei Sammelbände mit dem Titel Popgeschichte herausgebracht. Warum ist Pop überhaupt ein Thema für Sie als Geschichtswissenschaftler? Ist der Pop an dem Zeitpunkt, an dem das Phänomen untersucht wird, nicht schon tot?
Das kann sein, das wäre schon eine weitergehende interpretative Frage. Um die aber zu beantworten, müssten sich Historiker erstmal mit Pop angemessen beschäftigen. Und uns fiel auf, dass es in älteren Epochen, etwa in der frühen Neuzeit, von Historikern, aber auch von historisch arbeitenden Kulturanthropologen sehr wohl schon eingehende Untersuchungen gibt, etwa zwischen den Gegensätzen der klerikalen Schriftkultur und der oralen Volkskultur in den Arbeiten Carlo Ginzburgs zum Beispiel, dass sich aber die Zeitgeschichte in den vergangenen Jahren zwar sehr stark der Kultur geöffnet hat und auch mit kulturgeschichtlichen Instrumentarium auf Politik guckt, dass aber Pop-originäre Vorgänge, die Sie eben schon angesprochen haben, Distribution von Schallplatten und so weiter, eigentlich noch kein richtiger Gegenstand in der Geschichtsschreibung sind.
Wie sind Sie daran gegangen?
Ja, wir sind eigentlich mit einem sehr breiten Ansatz. Wir haben einfach mal Kollegen eingeladen, selber ihre Ansätze vorzustellen und haben uns auch schon bestehende Ansätze angeguckt und mal geguckt, wie kann man die auf die Geschichtsschreibung beziehen? Was gibt es etwa schon in den Kulturwissenschaften, wo man sich mit Subkulturen beschäftigt, aber auch mit originär geschichtswissenschaftlichen Zugriffen? Das sind dann auch Fragen der Quellen. Wie können wir etwa in der Sound History, müssen wir nicht anders als bisher, wo es immer um Schriftquellen in erster Linie ging, müssen wir nicht auch Schallplatten zum Beispiel hören? Müssen wir Bänder hören? Müssen wir auch Radioaufzeichnungen daran kommen und das viel stärker berücksichtigen als bisher?
Mhm. Wir können jetzt natürlich nicht das ganze Buch rezitieren, aber was sind vielleicht so die wichtigsten Wegmarken und vielleicht auch der Beginn der Popkultur, wie Sie sie sehen?
Ja, also unser Buch, das sind zwei Bücher, eins mit Ansätzen und mit Methoden, was sehr breit aufgestellt ist, und eins, was sich anhand von Fallbeispielen mit einzelnen Studien beschäftigt. Da gehen wir tatsächlich los 1958 mit der berühmten Tournee von Bill Haley, die eben in Deutschland und auch in anderen Ländern zu sehr großen Krawallen und großen Diskussionen über Verbote von Musik geführt hat. Wir würden jetzt aber nicht so weit gehen zu sagen, damit mit einem bestimmten Musiker oder in einem bestimmten Jahr beginnt jetzt etwa die Popkultur. Wir haben hier einfach mal die Mitte der 50er Jahre einfach als eine Wegmarke gesetzt.
Denn es gab ja die Vorläufer in der Schwarzmusik zum Beispiel auch.
Ganz genau. Also man kann sich natürlich fragen, inwieweit auch das Jazz Age in Amerika schon ein Vorläufer ist. Also ob jetzt so ein essentialistischer Popbegriff, der vielleicht mit einem Genre verbunden wird, wie die Musikwissenschaften ihn diskutieren, ob das eigentlich ein brauchbarer Ansatz für Historiker ist. Solche Fragen wollen wir eigentlich auch immer anstoßen. Und Historiker denken natürlich immer sehr stark in Zäsuren. Was uns dabei interessiert, die Zeitgeschichte geht vor allem davon aus, von klassischen politischen Zäsuren. Also 1945 wäre etwa so eine Wegmarke. Die Frage ist aber, wenn man sich eben mit massenkulturellen Phänomenen beschäftigt, ob denn dann der Zusammenbruch des Nationalsozialismus, die Befreiung vom Nationalsozialismus, überhaupt eine Zäsur ist, die dabei so wichtig ist. Denn in Amerika etwa spielt diese Zäsur gar nicht so eine große Rolle. Und wenn man sich jetzt eben Kulturen, also Massenkulturen ansieht, dann sind es vielleicht ganz andere Zäsuren, mediale Zäsuren, also die Transistorisierung des Rundfunks, die Jugendlichen es ermöglicht, mit eigenen Geräten auch eine eigene Musikauswahl zu treffen, unabhängig von ihren Eltern Rundfunk zu hören, zeitgleich die Einführung der Vinylschallplatte, die Musik leichter handelbar macht und damit auch zur Internationalisierung von Popkultur beiträgt. Und das sind Prozesse, die eher Mitte der 50er Jahre stattfinden, wo wir aber in der traditionellen Zeitgeschichte eigentlich keine Zäsur sehen. Wir diskutieren dann 1968 und auch das kann man eben in Frage stellen. Da geht es natürlich um den Protest der Bildungseliten, der Studenten. Aber wenn man sich die breite Masse der Bevölkerung ansieht, dann sind vielleicht die Jugendkulturen Anfang der 60er, Ende der 50er Jahre genauso interessant.
Ja, Sie schreiben auch, ohne Pop sind die Massendemokratien des 20. Jahrhunderts nicht mehr angemessen zu beschreiben. Steile These.
Ja, das ist ein Zitat des Allgemeinhistorikers, muss man vielleicht hervorheben, Thomas Lindenberger, was wir hier aber sehr gerne gehört haben und mal angebracht haben. Und in der Tat sind wir der Meinung, dass eine Betrachtung, die vielleicht traditionelle Historiker gerne vornehmen, die unterscheiden zwischen sogenannten harten Fakten der Geschichte und damit sind dann eben politische Debatten, Gesetze, Kriege und diese Dinge gemeint und den vermeintlich weichen Faktoren der Massenkultur. Diese Grenzen wollen wir eigentlich einmal aufweichen, denn man kann natürlich die Frage stellen, ob auch ein politischer Wahlerfolg eines Politikers wie John F. Kennedy vielleicht überhaupt verstehbar ist, ohne die Dichotomien zwischen Star und Fans, ob nicht Wahlkampf nach 45 oder nach 55 vielleicht in dem Fall viel stärker mit Methoden der Popkultur gemacht wird. Also es gibt Hollywood-Schauspieler, die mit Tänzen auf Wahlkampfveranstaltungen auftreten. Steve McQueen macht das etwa zur Zeit des Twist 1961 und die vielleicht entscheidende Faktoren auch sind für politische Prozesse. Mal ganz abgesehen davon, dass eben die vielen Jugendkrawalle der 50er Jahre rund um Rock'n'Roll-Film und anderes auch Gesetze hervorgebracht haben, Debatten darüber, ob man Altersbeschränkungen fürs Kino erlässt und Jugend als Gruppe ganz anders konstituiert haben.
Ist denn Pop dann also immer politisch?
Das ist die Frage, was man für einen Politikbegriff verwendet und wenn man mit einem erweiterten Politikbegriff da herangeht, der eben Politik als die Kunst des Handelns betrachtet, dann würde ich sagen, findet man immer politische Komponenten auch innerhalb der Kultur. Umgekehrt ist natürlich auch, die Politik hat natürlich auch eine ganz eigene Kultur. Uns geht es jetzt aber darum, auch nicht nur ein Thema dadurch zu rechtfertigen, dass am Ende vielleicht ein Gesetz gemacht wird, von dem man gar nicht weiß, wie stark greift es denn eigentlich in das Leben der Menschen ein? Sind denn unsere Zäsuren wirklich, unsere traditionellen Zäsuren, so ein starker Eingriff in das Leben der Allgemeinbevölkerung? Wird vielleicht nicht viel eher auch die Erinnerung an eigene Jugend, an bestimmte Phasen geprägt durch bestimmte Musiken, durch bestimmte Erlebnisformen, durch vielleicht Institutionen wie die Diskothek, in denen sich die Geschlechter anders begegnen können, in denen neue Körperbilder erprobt werden. Und diese Dinge, auch wenn sie jetzt nicht auf der ganz großen politischen Bühne verhandelt worden sind, etwa im Parlament mit breiten Diskussionen, was oft genug der Fall ist, aber um die geht es uns eigentlich gleichermaßen.
Ja, und wo sehen Sie heute neue Zäsuren, wo man eigentlich nur noch an Retro interessiert ist und aktuelle Phänomene, Posen und Persönlichkeiten eher mit den Vergangenen vergleicht?
Ja, Historiker tun sich natürlich immer ein bisschen schwer, über die Gegenwart zu urteilen. Nicht, weil wir das nicht könnten, aber weil wir da einfach systematisch noch nicht hineingeguckt haben. Aber ich glaube, jeder Zeitungsleser oder vielleicht müsste man ja auch schon sagen, jeder Internet-User wird die Digitalisierung als eine neue Zäsur erkennen, die Historiker auch später beschäftigen wird. Und da kann man natürlich darüber spekulieren, ob das ein Ende der Popkultur im klassischen Sinne des 20. Jahrhunderts, in der kulturelle Inhalte auch noch an Dinge, an eine Dingware, eine Stückware gebunden waren, die man als quasi scheibchenweise handeln konnte und diesen Handel auch noch sehr gut kontrollieren konnte. Das löst sich natürlich jetzt im Internet auf. Die Inhalte sind frei tauschbar in neuen Formen und es wird eine Frage sein, die wir jetzt natürlich noch seriös nicht beantworten können, aber vielleicht spätere Generationen von Historikern. Ist das ein Ende der Popkultur, wie wir sie kannten, oder vielleicht eigentlich auch erst deren Beginn?
Und das steht dann vielleicht im künftigen dritten Band der Popgeschichte. Bodo Mrozek, er hat zusammen mit Alexa Geisthöfel und Jürgen Daniel zwei Sammelbände zur Popgeschichte herausgebracht, kürzlich erschienen im Transkript Verlag. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.